Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unser Predigttext heute steht bei Matthäus im 21. Kapitel. Dort heißt es, Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna dem Sohne Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Eine kleine Episode, liebe Schwestern und Brüder, Jesus im Tempel, eine kleine Geschichte. Und bevor ich sie auslege, erzähle ich euch noch eine Geschichte. Eine alte französische Legende, die sagt, es ist einmal ein Gaukler war, der tanzend und springend von Ort zu Ort zog, bis er eines Tages des unsteten Lebens auf der Straße müde war. Da gab er alle seine Habe dahin und trat in das Kloster von Clairvaux ein. Aber weil er sein Leben bis dahin mit Springen, Tanzen, Singen und Ratschlagen zugebracht hatte, war ihm das ruhige Leben der Mönche fremd. Und er wusste weder ein Gebet zu sprechen, noch einen Psalter zu singen. So ging er stumm umher, und wenn er sah, wie jedermann des Gebetes kundig schien, aus frommen Büchern las und mit im Chor die Messe sang, stand er beschämt daneben, denn er allein konnte nichts. In seinem Gram flüchtete er eines Tages, als die Glocke zum Chorgebet rief, in eine abgelegene Kapelle. Wenn ich schon nicht mitbeten kann im Konvent der Mönche, sagte er so vor sich hin, so will ich doch tun, was ich kann. Und er streifte sein Mönchsgewand ab und stand da in seinem bunten Röckchen, in dem er als Gaukler umhergezogen war. Und während vom hohen Chor die Psalmgesänge herüberwehen, beginnt er mit Leib und Seele zu tanzen und springt die kühnsten Tänze, um Gott zu loben. Ein Mönch aber war ihm gefolgt und hatte durch das Fenster seine Tanzsprünge mit angesehen, heimlich den Abt geholt. Und dieser ließ am nächsten Tag den Bruder zu sich holen. Der Arme erschrak zutiefst, fiel vor dem Abt nieder und sprach, ich weiß, Herr, dass hier meines Bleibens nicht ist. So will ich aus freien Stücken ausziehen und in Geduld die Unrast der Straße wieder ertragen. Doch der Abt neigte sich vor ihm, küsste ihn und bat ihn, für ihn und alle Mönche bei Gott einzustehen. In deinem Tanze hast du Gott mit Leib und Seele geehrt. Uns aber möge er alle wohlfeilen Worte verzeihen, die über die Lippen kommen, ohne dass unser Herz sie sendet. Naja, ihr werdet euch jetzt denken, was haben die beiden Geschichten gemeinsam? Jesus räumt den Tempel auf und die Geschichte von dem Gauklermönch aus Clairvaux. Naja, sie haben eine Gemeinsamkeit. Denn in beiden Fällen reagiert ein Mensch anders, als man es gewohnt ist. Anders, als es die berühmte öffentliche Meinung gutheißen würde. Anders, als Messhold normalerweise so macht. Der eine, Jesus, macht ordentlich Rabatz im Tempel, lässt sich dann auch noch feiern als der Sohn Davids. Sowas fordert Widerspruch heraus. Und der andere stört auch die Ruhe und Ordnung eines heiligen Ortes, des Klosters von Clairvaux nämlich. Er betet nicht still, sondern er tanzt, was die Seele hergibt. Eine zweite Gemeinsamkeit von beiden, von Jesus im Tempel als auch von dem Gauklermönch, wird auf den ersten Blick etwas verlangt, was dem Innersten ihrer Herzen, was ihren Wünschen und Fähigkeiten widerspricht. Der eine soll nicht tanzen und der andere soll nicht heilen. Und dann geht die Geschichte etwas auseinander. Der eine wird eben zurechtgewiesen von den Schriftgelehrten, vor denen ja jeder Mensch Respekt haben sollte. Aber der andere findet einen Verständnis und liebevollen Akt. Gut, so weit, so gut. Aber wo kommen wir jetzt in dieser Geschichte vor? Da fragen wir noch mal ein bisschen zurück. Sie kennen es vermutlich auch, wie das ist, wenn man sich für jemand anders aufopfert oder für eine Sache aufopfert. Weil man dann auch als Erinnerung so einen Schmerz behält für das, auf das man verzichtet hat, auf etwas Schönes oder Wichtiges. Ich denke da, weil ja heute Muttertag ist, auch an die Mütter. Wenn du dich für ein Kind entscheidest, bindest du dich. Die Freiheit, die man vorher zum Leben hatte, die ist so nicht mehr da. Die Wünsche und Vorstellungen, die man vielleicht für seine eigene Lebensplanung hat, die werden verändert. Oder wenn ein Ehepartner seine eigenen Berufsaussichten, seine eigene Karriere zugunsten des Partners zurückstellt. Oder auch andersrum, wie viele erwachsene Kinder versagen sich die Urlaubsreise, weil sie ihre Eltern nicht allein lassen können. Oder so manches Paar träumt davon, wenn wir dann mal in Ruhestand gehen, jawohl, dann holen wir all die Reisen nach und die Freiheit, die wir uns in den vergangenen 30, 40 Jahren nicht gegönnt haben. Ja, und dann kommt die Tochter oder die Schwiegertochter und sagt, ihr habt doch jetzt Zeit, könnt ihr nicht unter der Woche auf die Kinder aufpassen, dass ich wieder schaffen kann? Und schon ist die eigene Freiheit wieder eingeschränkt. Da spricht man dann auch von Opfern, die man füreinander bringt. Manchmal geht man da sogar an die Grenzen. An die Grenzen der eigenen Kräfte. Uns fällt schwer, an diesen Grenzen dann zu sagen, nee, das geht jetzt nicht, mehr kann ich nicht. Weil man will ja nicht, dass jemand schlecht von einem denkt. Da ist das Nein-Sagen ganz schwierig. Vielleicht ist es sogar unser christliches Gewissen, das uns da zu solchen Entscheidungen treibt. Wer weiß. Und gleichzeitig ist ja da auch so ein Stück Angst mit dabei. Angst vor Zuwendungsverlust, wenn man Nein sagt. Und man wartet dann auch, naja, kleines Beispiel, wie sich das Gewissen so regt. Auf der einen Seite sagt die Doktorin, ich müsste mich mehr bewegen, ja, aber Lasst mich einmal an einem Werktag durchs Dorf in Dieters Windrüben spazieren gehen. Ne? Hat er denn nichts zu tun? Habe ich doch schon immer gewusst, die Pfarrer haben bloß am Sonntag was zu tun. Ne? Naja, das liegt ein bisschen auch an unserer unterfränkischen Mentalität. Ne? Der bekannteste Gruß ist ja nicht so fleißig. Und was meinen wir, wenn wir ehrlich sind mit dem Satz nicht so fleißig? Schau bloß, dass du was schaffst. Naja, mal solche Bilder gibt es. Ne? In Karlsruhe ist mir das mal passiert, habe ich Rasen gemäht, ist ein Gemeindeglied an den Gartenzaun gekommen und hat gesagt, endlich sieht man sie mal bei der Arbeit, Herr Pfarrer. Naja, und so kommt man in seine eigenen Gefängnisse rein. Ne? Aus Angst vor Gott und aus Angst vor den Menschen Opfer zu bringen, haben wir das nötig? Auch da hilft uns jetzt unser Evangeliumstext wieder. Jesus geht in den Tempel. Was sieht er da? Die Geldwechsler, die Händler und die Kundschaft. Wer ist die Kundschaft? Das sind Menschen wie du und ich, die vielleicht ihren letzten Groschen ausgeben für ein Opfertier, das dann im Tempel geopfert wird, um Gott gnädig zu stimmen. Aus Angst davor, es Gott in ihrem Leben nicht recht zu machen, opfern sie. Und das ist mit diesem Opfern, hat sich, obwohl wir schon lange keine Tiere in unseren Kirchen opfern, ne, hat sich irgendwo auch durchgehalten. Da muss ich mich auch an der eigenen Nase fassen, so wir sogenannten Religionsfunktionäre, ne, Pfarrerinnen, Pfarrer, Berufschristen, wo man dann auch öfters die Forderung bewusst oder unbewusst stellt, wenn ihr nicht auch Opfer bringt, wenn ihr nicht auch euer Liebstes hergebt, dann folgt ihr Gott nicht nach. Der hat ja in Jesus sein Liebstes auch hergegeben für euch. Und wenn man was hergibt, dann muss es wehtun. Ja, das Schäflein der Witwe kennen wir ja auch. Und je mehr es wehtut, desto besser im Angesicht Gottes ist das, was ihr dann tut. Und so weiter und so weiter. Also, schließlich hat Gott sich ja auch aufgeopfert, sein Liebstes hergegeben. Seid dankbar, handelt dementsprechend. Gott sei Dank, liebe Schwestern und Brüder, ist es nicht so. Weil Gott sich für uns schon da etwas anderes hat einfallen lassen. Und wie es Gott gefällt, das macht Jesus anschaulich, als er erstmal den Saustall im Tempel aufräumt und dann aber auf die Blinden und Lahmen zugeht, die sich getraut haben, sich im Tempel an einem heiligen Ort ihm zu nähern, nachdem er aufgeräumt hat. Und er heilt die Kranken und Gekränkten an Leib und Seele. Er verbindet sein Lebensschicksal mit diesen Menschen. Und dann kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer und meckern ihn an. Nicht nur, weil er Gutes getan hat, sondern wegen der Kinder. Die sehen, was er tut, die verstehen und rufen Hosianna, dem Sohne Davids. Jesus wird kritisiert dafür. Aber er antwortet wieder mit einem Psalmwort den Kindern, den Säuglingen, den Unmündigen ist die Wahrheit, ist das Geheimnis dieser Welt offenbart. Die Kleinen, von denen man ja immer wieder sagt oder denen man generationsweise immer wieder sagt, komm, werd du erst mal groß, ja? Und wenn du groß und alt genug bist, dann wirst du schon begreifen, worauf es im Leben ankommt. Und dem hält Jesus dieses entgegen. Gerade die Kleinen, sie haben das Geheimnis und den tieferen Sinn des Lebens entdeckt. Gott ist kein Geschäftemacher. Er gibt das Beste in seinem Leben gratis, umsonst, nämlich seine Liebe. Und seine Liebesgeschichte zu uns, die lebt nicht von irgendwelchen Opfergaben. Er schenkt sie uns einfach, weil er es will. Und erfüllt sich damit einen eigenen Herzenswunsch, nämlich uns gut zu sein. Gott muss da auf nichts verzichten, was ihm Freude macht. Er tut's ausgesprochen gern. Und er gefällt sich in dem, wie er sich uns gegenüber in Jesus erkenntlich zeigt, weil er uns aus vollem Herzen liebt, nicht aus Berechnung. So, nach all dem, was ich bisher jetzt gesagt habe, werdet ihr euch vielleicht fragen, gehen wir an die Anfangsbeispiele zurück, ja, warum soll ich denn dann wegen eines Kindes auf meine eigenen Lebensplanungen so verzichten? Warum soll ich der Schwiegertochter das Enkelkind versorgen? Warum soll ich mich wegen des Studiums meiner Kinder finanziell einschränken? Warum soll ich meine seelischen Kräfte und die knappe Zeit in den Kummer anderer Menschen investieren? Warum eigentlich? Aus Angst? Aus Angst, nicht anerkannt zu sein? Na, zumindest oder ganz bestimmt nicht aus Angst um Gottes Zuneigung. Die ist uns so sicher wie das Amen in der Kirche. Aus Angst vor den Menschen? Na, da können wir doch um Gottes Willen auch etwas gelassener werden. Vielleicht gelingt es uns, dann öfter daran Gefallen zu finden, mit uns selbst und mit anderen Menschen gut zu sein. Warum sollen wir, wollen wir, tun wir so viel füreinander? Eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Vielleicht, weil wir uns dabei wohlfühlen, weil wir mit uns und mit Gott im Reinen sind, weil wir etwas von uns hergeben können, ohne uns dabei zu verlieren und aufzugeben. Oder ganz einfach, weil es Freude macht. Weil es Freude macht, weil ich weiß, Gott liebt mich, ich kann diese Liebe weitergeben. Es geht nicht ums Lastentragen, sondern ums Leben. Und dazu wünsche ich uns gutes Gelingen und Gottes Segen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.